Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, stolz war Alexander gewesen, als der Chef zu ihm gekommen war und gesagt hatte, Herr Neumann, trauen Sie sich das zu, das Projekt Neubau Kaiserstraße zu übernehmen? Klar, Chef, hat er gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Er war ja schließlich schon lange in diesem Unternehmen für Straßenbau und hatte schon viel bei vielen Projekten mitgearbeitet. Das sollte doch wohl möglich sein. Das könnte auch einen Sprung in seiner Karriere bedeuten. Er hat sich an das Projekt rangemacht und dann musste er nach einiger Zeit feststellen, irgendwie lief es ihm aus dem Ruder. Er hatte nicht genau aufgepasst bei der Beauftragung von Subunternehmen. Plötzlich waren da unvorhergesehene Dinge, alte Kanalrohre und Ähnliches. Das Projekt lief völlig aus dem Ruder. Die Fristen konnten nicht eingehalten werden. Die Firma musste eine Konventionalstrafe zahlen. Seiner Enttäuschung über Alexander hat der Chef keinen Hehl rausgemacht. Und Alexander selbst war am Boden zerstört. Er hatte seine Chance vertan. Ob er je in diesem Unternehmen eine zweite Chance bekommen würde? Tina musste es irgendwie loswerden. Am Montagmorgen hatte sie es dann Yvonne erzählt, ihrer Freundin schon aus Berufsschultagen, wie das war am Wochenende, wie dieser smarte Typ sie in der Disco angemacht hatte und wie sie aus einer Laune heraus sich darauf eingelassen hatte, mit ihm gegangen war. Und am Morgen hatte er sie kalt abserviert und ihr noch nicht mal eine Tasse Kaffee angeboten. Das hatte sie fertig gemacht, das musste sie jemand erzählen. Am Dienstagmorgen kommt sie in die Firma und sie spürt schon die Blicke. Und der blöde Kerl aus der Buchhaltung sagt dann am Kopierer, darf ich dir denn einen Kaffee geben? Sie war völlig enttäuscht von Yvonne, sie hatte doch gedacht, das wäre ihre beste Freundin. Weißt du, das ist mir nur so rausgerutscht in der Kantine, wir waren so am Erzählen und dann ist mir das auch, tut mir fürchterlich leid. Ob Tina je wieder einem Menschen Vertrauen schenken kann? Ob sie je wieder Yvonne eine zweite Chance geben wird? Erst war Oliver sauer, als er nicht mehr weiterarbeiten konnte am PC. Serverabsturz in der Firma. Und er wollte doch unbedingt den Bericht noch fertig machen für die Geschäftsleitung. Aber dann ging nichts mehr. Und anstatt spät abends konnte er früher nach Hause gehen. War ja vielleicht auch mal gut. Als er nach Hause kommt, die Wohnungstür aufschließt, hört er ungewohnte Geräusche aus dem Wohnzimmer. Als er die Tür aufmacht, sieht er seine Frau und den Nachbarn in eindeutiger Lage auf dem Sofa. Für ihn stürzte eine Welt zusammen. Wie war das? Lieben und ehren und die Treue halten? Ja, du warst so oft weg. Wir haben uns oft dann so im Flur mal unterhalten und heute haben wir auf seinen neuen Job, den er bekommen hat, angestoßen. Ich war ein beschwipst und das war auch wirklich nur einmal. Ob Oliver seiner Frau eine zweite Chance geben wird und geben kann? Liebe Schwestern und Brüder, wie reagieren wir, wenn Versagen und Fehler anderer uns betreffen? Wie reagieren wir, wenn unser Vertrauen missbraucht wird? Wie reagieren wir, wenn unsere Beziehungen zerbrochen werden, beschädigt werden? Wie reagieren wir auf Enttäuschungen mit Menschen, die oft auf viel kleinerem Niveau sind als die Beispiele, die ich erzählt habe? Und die viel wichtigere Frage fast noch ist, wie reagiert eigentlich Gott? Wie reagiert eigentlich Gott darauf, wenn wir versagen? Wie reagiert Gott darauf, wenn wir ihn enttäuschen? Wie reagiert Gott darauf, wenn wir seine Gebote brechen? Wie reagiert Gott darauf, wenn wir die Beziehung zu ihm zerstören? Auf diese Frage, wie reagiert Gott darauf, auf unsere Schuld, unser Vergehen, unsere Fehltritte? Auf diese Frage gibt der Predigttext von heute eine Antwort. Und er nimmt uns mit an den Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Gott hatte sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Sie hatten die Befreiung erfahren. Dann hatten sie die Bewahrung erfahren. Am Roten Meer, als eigentlich schon alles aus war und Gott auf wundersame Weise ihnen einen Weg eröffnet hat und die Feinde abgeblockt. Dann hatten sie seine Begleitung erfahren in der Wüste, in der Wüstenwanderung. Gott war mit ihnen gegangen, nachts in einer Feuersäule, tags in einer Wolkensäule. Und dann war schließlich es dazu gekommen, am Horeb, am Berg Sinai, dass er ihnen einen Bund angeboten hat und gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Zwischen uns soll es so eine Exklusivbeziehung geben. Ja, man könnte sagen, sowas wie eine Eheschließung. Ja, hatte das Volk gesagt, das wollen wir. Aber noch während Mose 40 Tage auf dem Berg war, um die zwei Steintafeln mit den Geboten zu bekommen und weitere Weisungen zu erhalten, begeht das Volk schon Bundesbruch. Sie wollen nicht so einen unsichtbaren Gott, sie wollen einen sichtbaren Gott. Und so bieten sie den Aaron, den Bruder von Mose, ihn doch einen sichtbaren Gott zu machen. Und Aaron macht aus dem Gold, was er einsammelt von dem Volk, ein sogenanntes goldenes Kalb, so ein Stierbild aus Gold. Als Zeichen von Macht und Stärke, so ist unser Gott stark. Wenn man das mal vergleicht, das wäre ungefähr so, als wenn die Braut ihren frisch angetrauten Ehemann schon während der Hochzeitsfeier mit einem anderen betrügt. Natürlich ist Gott zornig. Und er sagt zu Mose, der ja noch auf dem Berg ist, ich will dieses Volk vertilgen. Und aus dir, Mose, mache ich den Urvater eines neuen Volkes, meines Volkes. Dieses ist ein, und das finde ich ein ganz tolles Wort, dieses ist ein halsstarriges Volk, sagt er. Das heißt, die haben einen festgedrehten Hals. Die schauen nur noch in eine Richtung. Die haben die falsche Orientierung. Und dann finde ich es ganz großartig, wie Mose für das Volk eintritt. Und Gott sagt, hör mal, was macht das für einen Eindruck auf die Ägypter? Was sollen die denn denken, was du für ein Gott bist? Da wird ja nachträglich ihre Skepsis bestätigt. Und er erinnert Gott an seine Verheißung, an Abraham, Isaak und Jakob, an die Landverheißung und so weiter. Und dann lesen wir den tollen Satz in Kapitel 32, da gereute Gott das Unheil, das er für das Volk vorgesehen hatte. Mose muss dann wieder runter zum Volk. Und als er herabsteigt und das Treiben, was da abgeht, sieht, die haben eine wirklich orgastische Feier da gemacht, da steigt der Zorn in Mose auf und er nimmt die Tafeln mit den 10 Geboten und zerschmettert sie. Und dann hält er dem Volk vor, was sie getan haben, dass sie den Bund gebrochen haben. Ehe es richtig angefangen hat, die Beziehung mit Gott, haben sie schon zerstört. Dann steigt Gott, Mose erneut auf den Berg, um mit Gott zu reden und für das Volk zu bitten. Und Gott sagt, okay, sie sollen in das verheißene Land gelangen, aber ich werde nicht selbst mit ihnen gehen, ich werde ihnen nur einen Engel schicken, denn sie sind, so sagt er, sie sind ein halsstarriges Volk, ich würde sie unterwegs wahrscheinlich vertilgen, so wie ich die kennengelernt habe. Und dann redet Mose mit Gott und Gott mit Mose im Zelt der Begegnung, was außerhalb des Lagers jetzt steht. Und in dieser Situation setzt unser Predigttext ein und ich lese aus 2. Mose 34, die Verse 1 bis 10. Und der Herr sprach zu Mose, hau dir 2 steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten. Ich werde darauf die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Halte dich für morgen früh bereit. Steig am Morgen auf den Sinai und dort auf dem Gipfel des Berges stell dich vor mich hin. Niemand soll mit dir hinaufsteigen, auch soll sich kein Mensch auf dem ganzen Berg sehen lassen und kein Schaf oder Rind soll am Abhang des Berges weiden. Da hieb Mose 2 Tafeln aus Stein zurecht wie die ersten. Am Morgen stand Mose früh auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr in der Wolke herab, und Mose trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Gnade und Treue, der tausenden Generationen Gnade bewahrt und Schuld, Auflehnung und Sünde vergibt, der aber doch nicht völlig ungestraft lässt und die Schuld der Väter heimsucht an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Und Mose verneigte sich schnell zur Erde und betete an und sagte: Wenn ich Gnade gefunden habe, Herr, vor deinen Augen, dann gehe doch mein Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Sünde und Schuld und lass uns dein Eigentum sein. Da sprach der Herr: Hiermit schließe ich einen Bund. Vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nie geschehen sind. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird die Taten des Herrn sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Dieser Abschnitt, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Abschnitt in der Bibel von hoher theologischer Bedeutung. Ein wichtiger Punkt in der biblischen Geschichte, in der biblischen Theologie, ein zentraler Text der Heilsgeschichte Gottes und deshalb auch für uns von großer Bedeutung. Wenn man in verschiedene Bibelübersetzungen reinschaut, dann findet man verschiedene Überschriften, die darüber gesetzt worden sind, wie neue Gesetzestafeln, Erneuerung des Bundes. Wenn ich eine Überschrift setzen müsste, würde sie lauten: Gottes zweite Chance. Gott gibt dem Volk eine zweite Chance. Und Gott gibt auch uns eine zweite Chance. Das ist die Botschaft dieses alttestamentlichen Textes. Und wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, die Initiative geht ja von Gott aus. Er ist der, der zu Mose sagt: Mach zwei neue Tafeln. Ich werde nochmal die Gebote darauf schreiben. Bereite diese Tafeln vor und komm dann zu mir auf den Berg. Die Initiative für die zweite Chance geht sogar von Gott aus. Und dann kommt es zu einer neuen Begegnung zwischen Gott und Mose auf dem Berg. Wie ein Neuanfang. Und genauso gibt es eine neue Namensoffenbarung Gottes. Diese Verse 6 und 7 sind zentrale Aussagen über Gottes Wesen und Eigenschaften. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Gnade und Treue, der tausend Generationen Gnade bewahrt und Schuld, Auflehnung und Sünde vergibt, der aber doch nicht völlig ungestraft lässt und die Schuld der Väter heimsucht an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Diese zwei Verse sind ein Herzstück jüdischer Theologie. Und sie bilden in der jüdischen Theologie die Grundlage für die Lehre von den 13 Eigenschaften, von den 13 Namen Gottes, von den Shelosh, Esre, Midot. Gott ist barmherzig, mitfühlend, gnädig, geduldig und treu. Er bewahrt, er vergibt Schuld, ahndet aber Verbrechen. Er handelt in Gerechtigkeit und Liebe. Mich haben diese Verse sofort an einen Vers aus Psalm 103 erinnert. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und wenn man dann mal so ins Alte Testament hineinschaut, dann gibt es mindestens 20 Varianten dieses Verses. Der Herr ist barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte. Übrigens, Randbemerkung. Interessant ist, als Mohammed den Koran aufgeschrieben hat, hat er Worte hier aus diesem Kapitel, aus den Versen 6 und 7 genommen, aufgenommen. Fast jede Sure beginnt mit der Anrufung Allah des Barmherzigen und Gnädigen. Als Anrufung, als Bitte, nicht als Selbstaussage, wie hier, als Selbstaussage Gottes. Das macht einen großen Unterschied. Und es lohnt sich, diese Verse 6 und 7 genauer zu betrachten. Das beginnt ja mit dieser ungewöhnlichen Formulierung: Herr, Herr, Gott. Auf Hebräisch: Jahwe, Jahwe, El. Jahwe, Jahwe, das erinnert an den Anfang der Geschichte mit Mose, 2. Mose 3, die erste Namensoffenbarung Gottes. Und wenn man versuchen möchte, diesen Namen, der aus 4 Konsonanten besteht, zu übersetzen, dann könnte man vielleicht sagen, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und wie Gott ist, das zeigt sich, besonders in dieser Situation am Berg Sinai. Ich habe das früher schon mal erwähnt, im Judentum hat man schon früh den Namen Jahwe aus Respekt vor der Heiligkeit Gottes nicht ausgesprochen, sondern beim Lesen durch das Wort Herr ersetzt. Und überall, wo man in deutschen Übersetzungen, das machen nicht alle deutschen Bibelübersetzungen, aber einige tun es, die schreiben an dieser Stelle, wo im Hebräischen der Gottesname steht, Herr in Großbuchstaben. Vielleicht hat sich ja schon mal jemand gefragt, warum wird Herr einmal normal geschrieben und einmal mit Großbuchstaben. Das ist ein Hinweis darauf, hier steht im hebräischen Text der Gottesname. Und dann kommt eine Aufzählung. Barmherzig, gnädig, geduldig, reich an Gnade und Treue. Diese Aufzählung ist keine Aufzählung von starren Eigenschaften Gottes. So ist er. Ja, wie man zum Beispiel sagt, so eine Posaune ist aus Metall. Nein, hier werden Gottes Wirkweisen aufgezählt. Für die Sprachfreunde unter uns im Hebräischen sind das passive Partizipien. Das heißt, diese Worte sind Ausdruck seines dauerhaften Handelns in seiner gütigen Zuwendung zu den Menschen. Nicht irgendwie was einmalig Gesetztes, sondern etwas, was passiert. Man könnte vielleicht zugespitzt sagen, Gott ist nicht barmherzig, Gott erweist sich barmherzig, Gott handelt barmherzig. Und dass Gott barmherzig ist, das zeigt sich eben darin, dass er sich aktiv als barmherzig an uns Menschen erweist. Nicht einmalig, sondern immer wieder. Barmherzig, dahinter steckt das Bild der liebevollen Fürsorge von Mutter und Vater für ihre Kinder. Das heißt, unser Gott ist nicht gefühllos, sondern mitfühlend, wie eine Mutter ihr Kind in den Arm nimmt. Gnädig. Gott ist gütig, liebt, frei und ungeschuldet. Das heißt, er muss das nicht, aber er liebt, weil er will. Er ist geduldig. Er hat Ausdauer. Er lässt uns Zeit zur Umkehr, zur Rückkehr. Er wartet lange auf uns, langmütig könnte man auch übersetzen. Er ist reich an Gnade und Treue. Dahinter stehen hebräische Begriffe, die Zuverlässigkeit, Festigkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Loyalität bedeuten. Das heißt, auf Gott kann man sich verlassen. Er ist nicht wankelmütig und reagiert heute so und morgen anders. Nein, er ist zuverlässig, verlässlich. Gott hält seine Zusagen. Und dann steht da, Gott vergibt Schuld, Auflehnung und Sünde. Könnte man eventuell stolpern über 3 unterschiedliche Begriffe, die eigentlich dasselbe aussagen und die man im Deutschen meist mit einem Wort Sünde wiedergibt. Ich denke, hier stehen ganz bewusst im Hebräischen 3 unterschiedliche Begriffe, die dieses ganze Begriffsfeld abdecken für Vergehen, Schuld, verkehrtes, verdrehtes Handeln, Verbrechen, Rechtsbruch, Abweichen vom richtigen Weg, Verfehlen eines Zieles, offenes Zuwiderhandeln, Übertretung, Überschreitung einer Grenze und so weiter. Dieses ganze Feld von Schuld wird abgedeckt durch diese 3 Aufzählungen. Das heißt, es geht bei dieser Aufzählung, diesen 3 Begriffen, nicht darum, diese Nuancen von Sünde auseinander zu dividieren, sondern sie zusammenzudenken. Das bedeutet, jede Art von Schuld kann von Gott vergeben werden. Es gibt keine Art von Schuld, die von Gott nicht vergeben werden kann. Das ist typisch für den Gott Israels, für unseren Gott, dass er bereit und fähig ist, Schuld zu vergeben in jeglicher Form. Und die Geschichte rund um das goldene Kalb macht das anschaulich. Und dann ist da noch in diesen Versen die Formulierung, an der, wie ich vermute, viele beim Hören hängen geblieben sind, der aber doch nicht völlig ungestraft lässt und die Schuld der Väter heimsucht an den Söhnen und Enkeln, an der 3. und 4. Generation. Mir ist das auch aufgestoßen. Ich habe mich gefragt, wie ist das zu verstehen? Wird hier wieder etwas zurückgenommen, was vorher gesagt worden war? Und es könnte ja jemand dann denken und sagen, also ist ja Gott doch irgendwie nachtragend. Warum will er denn Kinder und Enkel und Urenkel bestrafen? Ist er vielleicht gar nicht so liebevoll und barmherzig? Man kann sich an dieser Stelle stoßen. Was mir weitergeholfen hat, war der Hinweis auf jüdische, auf rabbinische Schriftauslegung. Während meines Kontaktstudiums war für mich sehr beeindruckend, vor allem ein Blockseminar mit einem jüdischen Schriftgelehrten, mit dem Rabbiner Michael Birnbaum aus Straßburg, der von Peter Wick an die Ruhr-Universität eingeladen war. Da habe ich neu gelernt, nicht mit meinen Denkmustern, Vorstellungen, meinen Vorverständnissen an den Text ranzugehen und schon vorher eigentlich zu wissen, was da steht, sondern erstmal wirklich den Text sehen, was da steht, die Worte sehen als Einzelne, aber dann auch in ihrem Zusammenhang mit ihrem direkten Umfeld und im Zusammenhang mit der gesamten Schrift. Was ist die Aussage von Vers 7, zweite Hälfte? Warum wird von tausenden Generationen und von vier Generationen gesprochen? Was hier passiert, ist ein Zahlenspiel. Hier wird 1000 4 gegenübergestellt. Wer von uns kann 1000 Generationen überschauen? Weiß jemand von uns 1000 Generationen zurück seine Familiengeschichte? Obwohl niemand. Das geht nicht. 4 Generationen, ist überschaubar. Damals übrigens noch mehr als heute, weil man früher Kinder bekam und es völlig normal war, wenn in einem Haus oder in einem Zelt 4 Generationen unter einem Dach lebten. Das war völlig normal, nicht ungewöhnlich. Es geht hier in dem Vers 7 nicht um strafende Vergeltung seitens Gottes, sondern hier wird eine Gegenüberstellung gemacht. Unendlich viel, 1000, gegenüber einem menschlich überschaubaren Maß 4. Und dieser Vers 7, die zweite Hälfte, betont mit diesem Vergleich von 1004 die unvorstellbare Größe der Vergebungsbereitschaft Gottes. Und ähnlich ist das auch mit dem ungewöhnlichen Anfang der Namensoffenbarung. Das ist schon komisch, dass da steht Jahwe, Jahwe, El. Zweimal Jahwe, einmal El. Nach rabbinischer Schriftauslegung weist die Verdoppelung des Jahwe-Namens auf die Verdoppelung der Barmherzigkeit Gottes. Die Gottesbezeichnung El wird als Hinweis auf Gott als Richter gedeutet. Und wenn da El einmal steht und Jahwe zweimal steht, das bedeutet, Gottes Barmherzigkeit ist mindestens doppelt so groß wie sein Gericht. Und das wird dann in dem nächsten Satz durch diesen Vergleich von 1000 gegenüber 4 nochmal erweitert, ins Unermessliche gesteigert. Und dieses Wort Heimsuchen, was viele Bibelübersetzungen nehmen, das weist darauf hin, dass Schuld Einzelner immer auch Folgen hat, die andere mitzutragen haben. Zumal wie wenn in einer Großfamilie mehrere Generationen zusammenleben. Um es mal in einem medizinischen Beispiel deutlich zu machen, wenn eine Mutter während der Schwangerschaft raucht, dann hat das nicht nur genetische Folgen für die nächste Generation, sondern kann auch genetische Folgen für die übernächste Generation haben. Oder ein anderes Beispiel, die rücksichtslose Ausbeutung der Umwelt, die Verschmutzung der Weltmeere, das Abholzen der Regenwälder und der sibirischen Wälder, das hat Folgen, unter denen vor allem auch die nachfolgenden Generationen zu leiden haben. Schuld hat Folgen. Und auch wenn massiv hier die unglaubliche Vergebungsbereitschaft Gottes betont wird, dass Schuld, dass Sünde Folgen hat, wird hier nicht verschwiegen. Lass uns noch kurz sehen, was nach dieser grandiosen Selbstoffenbarung in dem Text geschieht. Mose wirft sich auf den Boden, das heißt, das ist die Bezeichnung für Anbetung. Er macht jetzt Gott keine Versprechen, so wie wir das vielleicht tun würden in so einer Situation, wenn wir jemand gegenüber schuldig geworden sind oder versagt hätten. Er sagt jetzt nicht, also pass mal auf, das wird jetzt alles besser und das Volk und wir werden uns anstrengen. Nein, er sagt, ja, du hast recht. Das ist ein halsstarriges Volk. Deshalb, Gott, Herr, handel doch so entsprechend dem, was du gesagt hast, wie du bist, gnädig und barmherzig. Und vergib uns unsere Schuld. Und lass uns dein Eigentum sein. Lass uns bei dir sein. Und bitte, bitte geh mit in unserer Mitte. Lass uns nicht allein durch die Wüste laufen müssen. Sei bei uns an allen Tagen. bis ans Ende dieser mühsamen Wanderung. Und dann hören wir Gottes Reaktion, Gottes zweite Chance. Er sagt, ich schließe wieder einen Bund mit euch. Und er kündigt noch große Wunder an. Gott gibt dem Volk eine zweite Chance, obwohl es das Volk überhaupt nicht verdient hat. Gott gibt uns eine zweite Chance, auch wenn wir es überhaupt nicht verdient haben. Und er vergibt. Das heißt, er sieht nicht nur irgendwie drüber weg. Er ist nicht nur irgendwie großzügig, sondern er räumt weg. Er schafft aus der Welt, was die Beziehung zwischen Gott und dem Volk in dieser Geschichte belastet hat, was zwischen ihm und uns steht. Das räumt er weg. Das existiert nicht mehr für ihn. Das Volk Israel hat damals von Gott eine zweite Chance bekommen. Und wenn wir die Geschichte im Alten Testament nachlesen, ist es nicht wieder bei dieser einen zweiten Chance geblieben. Immer wieder hat Gott sich als barmherzig, gnädig, geduldig und reich an Gnade und Barmherzigkeit erwiesen und hat Schuld vergeben. Und wir? Wir stehen in der Nachfolge des Bundesschlusses zwischen Gott und seinen Menschen. Und wir wissen von dem neuen Bund, den Jesus eingesetzt hat, der durch Jesus in Kraft gesetzt ist. Dieser neue Bund, dessen Bestand überhaupt nicht mehr von Menschen abhängig ist. Und zu den großen Wundern, die hier in 2. Mose 34 angekündigt worden sind, gehört für mich auch der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi. Liebe Schwestern und Brüder, auch für uns gilt, Gott gibt uns eine zweite Chance. Gott lässt uns nicht los, auch wenn wir Gott loslassen. Gott bleibt uns treu, selbst wenn wir untreu werden. Und das ganz souverän und aus freien Stücken. Darauf können wir bauen. Darauf können wir uns verlassen. Gott gibt uns eine zweite Chance. Und dass Gott auch mitten in unserer Mitte ist, mitgeht, das wird sichtbar, spürbar, greifbar, erfahrbar in der Feier des Abendmahls. Da werden wir daran erinnert, dass wir in Jesus Christus Anteil am neuen Bund haben. Wir sehen das, wir schmecken das, dass er mit uns geht auf unserer Lebenswanderung an allen Tagen. Das Abendmahl ist die Feier und das Zeichen von Gottes zweiter Chance, die er allen anbietet, die sich danach sehnen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.